Lass uns zu Epheserbrief gehen. Kapitel 5. Und hier sehen wir der Apostel Paulus. Hat die gleiche Vision einer herrlichen Gemeinde, einer Gemeinde, die gereinigt ist, deren Herz nichts anderes will, als Jesus erfreuen. Und er beschreibt hier auch, auf welche Art und Weise das zustande kommt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich lese einmal ab Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst, für sich selbst, verherrlicht darstellte. Das ist dieses Wort Herrlichkeit, voller Herrlichkeit, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und er pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde. Christus ernährt und er pflegt die Gemeinde. Das ist ein schönes Wort, dieses Wort pflegen hier. Es ist mit Hingabe, mit zärtlicher Liebe pflegt er die Gemeinde. Und das ist, was Jesus tut. Er wendet sich der Gemeinde zu und er hilft der Gemeinde zuallererst, dass sie ihn sehen können. Wachstum und Reife und Veränderung kommt zuallererst dadurch zustande, dass wir ihn sehen, dass wir ihn wahrnehmen. Und deswegen sollte eigentlich in unserem persönlichen Studium und auch in der Verkündigung der erste Platz sollte eigentlich dem Herrn gehören. Wer ist Gott? Wie ist er? Sein Wesen selbst ist die Quelle unseres Trostes. Alle seine Worte sind nur deswegen so gut, weil er gut ist. Ja, wir kennen das aus dem alltäglichen Leben, ja. Warum sind wir nicht begeistert über so vollmundige Versprechungen von Politikern? Weil wir sie kennen. Die Pläne und die Vorhaben und die Versprechungen sind ja grandios. Ja? Aber leider, wir kennen sie und wir wissen, besonders in Zeiten des Wahlkampfs, und das ist ja eigentlich immer Wahlkampf, ja, die Dinge kann man nie so nehmen, wie sie gesagt worden sind. Dahinter sind Leute, die einfach am Sessel kleben. Dahinter sind Leute, die ganz andere Interessen haben. Und deswegen, die Worte sind schön, aber weil wir das kennen, was dahinter ist, hat das einfach keine Bedeutung. Worte kriegen ihre Bedeutung durch das Herz, was dahinter ist. Und wenn wir die Treue, die Unwandelbarkeit, die Hingabe, die Liebe, die niemals loslässt, die niemals aufgibt, unseres Herrn mehr sehen würden, würden auch seine Verheißungen uns mehr bedeuten. Und weil wir selber so schwankend und so unzuverlässig oft sind in vielen Dingen, neigen wir dazu, einfach das, was wir haben, auch auf andere zu übertragen und von anderen das Gleiche zu erwarten. Und wir brauchen eine geistliche Schau, Gott zu sehen, wie er wirklich ist. Sein Wesen, seine unwandelbare Treue wirklich zu sehen. Und das kommt durch Anbetung, das kommt durch Gemeinschaft mit ihm, es kommt durch den Heiligen Geist, der uns die Augen auftut, dass wir unseren Gott wirklich sehen können. Und Veränderung und Zustrom von neuer Energie kommt, wenn wir erlauben, dass der Heilige Geist uns Jesus zeigt. Jesus wendet sich der Gemeinde zu. In zärtlicher Liebe pflegt er die Gemeinde. Und wir brauchen am Anfang nicht mehr zu tun, als zu wissen, dass er das tut und zu sagen, ja, ich will das und ich brauche das und ich öffne mich dafür. Ich erlaube ihm, mir zu dienen. So viele Menschen wollen Gott dienen, aber so wenige erlauben, dass Gott ihnen dient. Und so vieles in der Gemeinde geht nur darum, wie wir Gott dienen. Gott braucht nicht unsere Werke in unserer eigenen Kraft. Gott hat Werke vorbereitet, die vom Himmel kommen, von göttlicher Weisheit und mit Power. Und er möchte, dass wir heranwachsen und dass wir in diesen Werken wandeln. Gott will nicht, dass wir in unseren eigenen Werken wandeln. Und die Gemeinde erlebt keine Durchbrüche, wenn wir alle unsere Energie und unseren Verstand und unsere Motivation zusammenpacken. Gott braucht nicht unsere Dinge. Wir brauchen das, was er hat. Und unsere Zeit mit Gott und unsere gemeinschaftlichen Zeiten vor Gott im Lobpreis und Anbetung sind so notwendig, dass ein Kanal gebaut wird und geschaffen wird, dass Gott kommen kann, dass er uns dienen kann. Und Gottesdienst dient dazu, Menschen in Berührung mit Gott zu bringen. Menschen zu motivieren, auf ihn sich zu fokussieren und wegzuschauen von sich selber. Glaube wächst, Glaube beginnt und Glaube wächst weiter und geht in die Tiefe, wenn wir wegschauen von uns selbst. Solange wir auf uns schauen und unsere Unzulänglichkeiten und unsere Schwächen und unsere Unfähigkeiten, wir müssen ja depressiv werden. Und wir müssen entmutigt sein. Und darum heißt es wegsehen. Hebräer 12. Wegsehen auf Jesus. Wegsehen auf ihn, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Da fließt Energie. Sobald wir anfangen, auf uns zu schauen, ist da oben irgendwie wie so ein Schalter umgelegt und da fließt nichts mehr. Da fließt nichts. Und Paulus unter der Hilfe und der Inspiration der Anweisung des Heiligen Geistes, er hat die Vision einer Gemeinde, die die Braut ist, die das Herz hat für Jesus, die ihn lieben will, die ihn erfreuen will, die nichts tun will, was ihn beleidigt, was ihn kränkt, was ihn irgendwie betrübt, die einfach nur dieses eine Ziel hat, ihn zu erfreuen. Das ist das Ziel. Das ist, wofür Jesus gekommen ist, für eine Braut. Und wenn du das Buch schon bis zu Ende gelesen hast, dann weißt du, es wird diese Braut geben. Halleluja. Offenbarung 19. Dort heißt es in Vers 7, lass uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib, seine Frau, hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. So, wir sehen, es wird ein Tag kommen, wo die Vorbereitung der Braut abgeschlossen ist. Vielleicht gehen wir gerade mal eine Seite weiter nach Kapitel 21, denn da gibt es eine interessante Passage. In Vers 9, und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Johannes bekam Hilfe vom Himmel, um die Braut zu sehen. Und wenn er Hilfe brauchte vom Himmel, um die Braut zu sehen, dann brauchen wir erst recht Hilfe vom Himmel. Wir müssen die Braut sehen, wenn wir diese herrliche, hingegebene, leidenschaftliche und deswegen reine und heilige Braut nicht sehen, dann was ist eigentlich unsere Perspektive? Von 50 solchen Wackelkandidaten, wie wir das sind, auf 100 zu wachsen, ist das unsere Vision? dann haben wir nicht 50 Problemfälle in der Gemeinde, sondern 100. Das ist doch kein Fortschritt. Natürlich in einer Weise schon, wenigstens sind die Leute gerettet, ja, wenigstens das, ja. Aber es geht zuerst nicht um Zahlen, es geht um Qualität. Es geht um das Herz. Und wir brauchen göttliche Offenbarung, um das Herz der Braut zu sehen. Und Johannes bekam Hilfe vom Himmel. Und wir können auch den Heiligen Geist bitten, uns die Braut zu zeigen. So viele Leute. Ich reise durch das Land und bringe diese Botschaft der herrlichen Endzeitgemeinde. Und die Leute schauen mich an und denken, aus welcher Bibel liest der denn? Was ist denn mit dem los? Was hat denn der für ein Problem? Wo hat er sich denn das zusammengeglaubt irgendwie? Weil wir mit einer falschen Brille und ohne die Freundschaft und die Sehnsucht nach seiner Hilfe des Heiligen Geistes die Bibel einfach lesen. Und dann kommen solche Worte wie die Herrlichkeit Gottes. Und puh, na und? Manchmal ich predige über die Herrlichkeit, die Leute schauen mich an und sagen, okay, jetzt gib uns was Richtiges. Jetzt mal was wirklich, was Erfüllendes, was Tiefes, was Starkes. Und ich merke, da kommt das Wort Herrlichkeit aus meinem Mund. Fällt einfach da auf den Boden. Zersplittert in 1000 Teile und da liegt es. Und soll es sagen, okay, und? Und in anderen Gemeinden, wo eine Sehnsucht ist, wo ein Hunger ist, wo ein Geistesgebet ist, wo eine Sehnsucht nach Heiligkeit da ist, da sagst du, die herrliche Gemeinde sagt, wow, ja. Das ist der Unterschied. Dasselbe Wort. Aber die einen verbinden etwas damit, für die anderen ist es nur ein Klang. Wenn der Heilige Geist kommt, er bringt Offenbarung, er bringt Tiefe, er bringt Bedeutung, er bringt die Fähigkeit, die Lebenskraft, die im Wort ist, zu nehmen. In jedem Wort ist Kraft. Aber es ist so wie mit Nüssen. Du kannst eine Haselnuss in den Mund nehmen. Jemand sagt, ja, du, Nüsse sind sowas Wunderbares, voller Energie und süß. Ja? Und du sagst, okay, ich probiere auch mal. Nimmst eine Haselnuss im Mund, nach einer halben Stunde lutschen. Sagst du, ich weiß nicht, also was du als süß empfindest, irgendwie hatte ich mir doch was anderes vorgestellt. Die Nuss muss geknackt werden, bevor man an diesen energiereichen Kern rankommt. Und genauso ist es mit dem Wort und so viele Leute lutschen nur Murmeln. Und sie lutschen und lutschen und lutschen und da kommt nichts. Die Murmeln muss man ausspucken und dafür muss man eine Nuss nehmen, die muss man knacken und dann muss man den Kern essen. Murmeln kann so lang genug lutschen, da wird nie Lebenskraft kommen. Wir brauchen Worte vom Himmel. Und darum ist es so notwendig, dass wir beten für diejenigen, die das Wort verkünden. Dass wir für sie beten, dass wir sie hochheben vor den Thron Gottes, dass sie etwas erleben in der Vorbereitung, dass Gott zu ihnen redet, dass Gott ihnen das gibt, was die Leute brauchen, dass das Leben freigesetzt wird, dass die Widerstände, all der Unglaube und all die negativen Dinge gegen das Wort Gottes, dass die kraftlos sind und dass sie nicht vorne ankommen und irgendwie das Wort aufhalten, sondern dass das Wort fließt und dass das Wort bewässert und dass das Wort etwas erreicht. Und das kommt durch Fürbitte, ihr Lieben. Und so viele Male. Die Leute sitzen da nur in einer menschlichen Art und Weise. Und sie haben nicht die Idee, dass der Fluss der Salbung, das lebensspendende Wort etwas mit ihrem Hunger zu tun hat und mit ihrer Fürbitte zu tun hat. Die sitzen da, ungerührt, unvorbereitet, völlig passiv, gleichgültig. Und dann zum Schluss ist es wie beim Eiskunstlaufen. Die Jury, hast du schon mal gesehen? Wenn die dann so ihre Karten hochheben, 4,5, 4,0, 3,8, dann geben sie Bewertungen ab. Paulus sagt, betet für mich, dass das Wort läuft. Betet, dass ich in aller Freimütigkeit das Wort Gottes verkündigen kann. Aber wir sitzen da passiv und zum Schluss verteilen wir Zensuren. Naja, der war aber heute nicht so gesalbt. Und wir merken gar nicht, dass wir den Strom der Salbung geblockt haben. Und es hat uns nicht erreicht, weil wir in Passivität und mit einer Jury-Mentalität da sitzen. Und warten nur darauf, bis unser Auftritt kommt. Na, das war heute nicht so doll. 4-0, mehr kann ich nicht geben. Amen. Das muss aufhören. Wir müssen die Prediger unterstützen, für sie beten und kämpfen. Und wenn wir merken, da ist dicke Luft, dann müssen wir sagen, hey, komm, lass uns beten, dass das Wort Freiheit hat, dass es fließt. Leute werden aufgebaut durch das Wort Gottes, das in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigt wird. Ihr Glaube wird gebaut, sie werden überführt, sie werden ermahnt, sie werden ermutigt, sie werden ausgerichtet, sie kriegen klare Ziele, worum es wirklich geht. Es geschieht durch das gesprochene Wort Gottes. Und dafür müssen wir beten, das kommt nicht einfach nur so. Sondern es kommt, wenn wir uns dahinter stellen, wenn wir selber mit Hunger kommen und wenn wir beten. Lasst uns beten für die, die das Wort verkündigen, ihr Lieben. Das ist so wichtig. So wichtig. In fast all seinen Briefen, Paulus sagt, betet für mich. Ich kenne Pastoren, die haben Angst, sich vor die Gemeinde zu stellen, zu sagen, betet für mich, weil die Gemeinde denken könnte, die sind schon halb abgefallen. Aber Paulus schreibt es immer wieder, betet für mich, helft kämpfen mit Beten, steht mit mir, betet, damit ich so rede, wie sich das gebührt, mit Kühnheit. Die Art, wie er predigt, hängt zusammen mit ihren Gebeten. Das ist, was Paulus dachte. Amen. Aber in welchen Gemeinden wird das geglaubt und praktiziert? Wir sind die Jury. Wir teilen die Zensuren aus. Und aus dieser Zuschauermentalität müssen wir raus. Wir dürfen nicht denken, ja, das ist aktiv und da zu sitzen und zu hören ist passiv. Nein. Es ist alles aktiv. Amen. Fang an zu beten für die, denen du zuhörst, die das Wort Gottes verkündigen. Vorher schon. Und wenn du hörst, bete und entwickle Hunger und sei dran. Der Heilige Geist gibt Offenbarung über die Braut. Und wir brauchen diese Vision. Es wird eine Brautgemeinde geben. Es wird die geben. Wir brauchen das so dringend. Und das, was geschieht, in diesen Tagen, in unserer Zeit jetzt hier, ich jetzt meine nicht die Tage im Berghaus, sondern in unserer Zeit. Der Heilige Geist fängt an zu reden über die Braut, über den Bräutigam. Er fängt an, das zu betonen. Das ist noch ganz am Anfang. Das ist noch nicht sehr präzise, das ist noch nicht sehr tief, aber es ist ein Anfang. Und es wird weitergehen und es wird klarer werden. Und wir werden erfüllt sein von dieser Vision. Worum es geht in dieser Zeit ist, dass die Braut vorbereitet wird. Christus bereitet die Braut und der antichristliche Geist bereitet die Hure. Das ist, was passiert, parallel. Über den zweiten Teil sprechen wir später, aber ich muss erstmal eine gewisse Grundlage legen, dass irgendwie eine Sicht da ist von dem, was Gott tut. Christus bereitet durch den Heiligen Geist und durch das Wort die Braut. Und Braut steht für Hingabe, für Reinheit, für Leidenschaft, für dieses, ich will nur für ihn da sein, ich will ihn erfreuen, ich will ihn lieben, ich will ein ungeteiltes Herz haben. Und aus Liebe zu ihm sage ich zu manchen lustvollen Angeboten, die gegen Gott sind und die sein Wesen beleidigen, nein, weil ich ihn lieb habe. Nicht aus einer gesetzlichen aus einem gesetzlichen Heiligungsdruck heraus, sondern weil er es wert ist. Er wird eine Braut bekommen. Besonders wir Männer haben da Probleme, vielleicht noch besonders wir deutschen Männer, weil wir da sowieso irgendwie im Geistlichen so emotionale Blockaden haben, aber der Heilige Geist wird uns helfen. Der Heilige Geist wird uns freisetzen und wir werden begreifen, das ist kein Frauenkram, diese Sache mit der Braut. Sondern das hat was mit dem Herzen zu tun, mit Hingabe. Und Männer können und sollen und dürfen genauso leidenschaftlich sein wie Frauen auch. Amen. Und wir werden tanzende und heilige Männer sehen, die frei sind, die angepasst nicht mehr in das Kirchensystem irgendwie leben, sondern die herauskommen aus den Klischees, herauskommen aus den Vorstellungen. Viele Leute führen gemäß den Standards der Welt ein wildes Leben, dann kommen sie in die Gemeinde und dann vergessen sie, wie viel Leidenschaft sie in der Disco hatten. Ja. Und sie denken, wenn sie mit dem großen C im Schuh wackeln, dann ist das schon besonders charismatisch. Ja. Und sie vergessen in der Disco bis morgens um 4 Uhr, sie haben alles gegeben. Aber weil niemand aus der Reihe herausgeht, weil niemand aus der Reihe tanzt in ihrer Gemeinde, tanzen sie auch nicht. Weil wir alle eine Herdenmentalität haben. Aber wenn wir auf Jesus sehen, schauen wir nicht mehr auf die Leute und dann brechen wir aus den Erwartungen. Und wir tun das, was Gott möchte, was wir tun. Wenn Gott sagt, ich freue mich daran, wenn du tanzt, dann tanzt du halt. Ja, aber das macht hier keiner bei uns. Ja, rechnen das doch mal durch, wenn alle so denken. Dann wird es die nächsten 100 Jahre auch so bleiben. Aber wenn du sagst, einer muss anfangen, warum nicht ich? Dann tanzt du aus der Reihe. Halleluja. Und dann sagt einer, nee, wenn der das kann, dann ich auch. Der, nee, also eigentlich hätte ich der Erste sein müssen, aber ich bin jetzt der Zweite, so. Und dann hört das mal auf, dieses zahme, angepasste. Kein Wunder, dass die Heiden in Scharen wegbleiben, weil sie sagen, bei euch ist ja nichts los. Auf jedem Fußballfeld ist mehr im Stadion, ist mehr los als hier bei euch. Amen, guck mal, da sagt man, ja, der deutsche Mann ist nicht so. Guck dir mal an bei Bundesliga, mit Fahnen sogar. Derselbe Mann, der Älteste ist in der Gemeinde, sagt, Fahnen kommen uns nicht ins Haus. Auf dem Fußballplatz, da bringt er seine eigene Fahne mit. Das ist doch nicht normal. Da wird Leidenschaft und Hingabe und Begeisterung ausgedrückt und in der Gemeinde muss alles schön normal sein. Ja, dafür bin ich auch, aber was ist normal? Wild ist normal. Leidenschaftlich ist normal. Aus der Reihe zu tanzen, das ist normal. Guck dir mal im Himmel an, das ist da ein Ort, das ist mächtig laut. Das ist, da müssen Sie extra schreiben, jetzt war es mal still. Müssen Sie extra, weil das so selten ist, das wird gleich aufgeschrieben. Ja? Da war eine halbe Stunde Stille. Boah, echt im Himmel? Aufschreiben, das ist selten. Ja? Kommt gleich in die Bücher. Bei uns muss man mal aufschreiben, wenn irgendwas ist. Und wenn wir ein Herz haben, für ihn, das heißt, es ist mir jetzt egal, wie Menschen über mich denken, werden wir normal. Wir werden freigeliebt von dieser Menschenfurcht, von diesem, ich muss aber hier einen seriösen Eindruck hinterlassen. Schließlich steht bald die Diakonwahl an und ich möchte doch irgendwie, nicht wahr? Wir leben für ihn und Lobpreis ist keine Show irgendwie zu zeigen, wie cool und wie nett und wie normal wir sind. Sondern wir leben für ihn. Und wenn der Heilige Geist auf uns kommt und wenn er mal ein bisschen Wildheit freisetzen will, dann erlauben wir ihm das gerne. Amen. Aber diese Anpassung, diese Einschüchterung behindert den Geist Gottes. Weil dahinter sind Haltungen von Stolz und von Menschenfurcht. Und das sind Barrieren. Und da will Gott ran, dass wir kindlich werden. Ja, wenn du ein hast, in manchen Gemeinden sehe ich, dass das Kinder, auch wirklich kleine Kinder, richtig voll mitmachen im Lobpreis. Und das Schöne an Kindern ist, wenn die da sich bewegen, so in der Musik und mit Fahne oder was weiß ich, die sind sich nicht bewusst, dass andere auf sie schauen. Kinder haben kein Bewusstsein dafür, ja, jetzt, hey, wenn ich mich jetzt hier bewege, dann gucken die komisch. Ja? Sondern die sind einfach kindlich. Und das ist, was Jesus gemeint hat. Ja? Wir sollen nicht kindisch werden, aber wir sollen aufhören, immer zu denken, was könnten die anderen denken. Das geht dich überhaupt gar nichts an. Sondern nimm doch die gleiche Energie, die du da immer darauf verschwendest, zu denken, was andere denken könnten, und bemühe dich mal zu denken, was er denken könnte. Und wenn du rauskriegst, er freut sich, wenn du die Hände hebst, dann hörst du auf mit dieser, ach nee, ich habe keine Lust dazu und ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Außerdem sind meine Arme so schwer. Die Fußballfans auf dem Platz haben diese Probleme nicht. Sie sagen, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, einen schweren Tag hinter mir, jetzt ist Freitagabend, jetzt ist Wochenende, jetzt soll ich auch noch eine Fahne schwenken. Ja? Weil die motiviert sind, weil die an die Sache glauben, weil ihnen das Spaß macht. Amen. Und der Herr wird uns zeigen, wie er sich freut über uns. Wie das was bedeutet, wenn wir unser Herz bringen. Und wenn wir auf ihn sehen. Und wenn wir für ihn singen, wenn wir für ihn tanzen, wenn wir uns für ihn bewegen, wenn wir für ihn das tun, was ihm gefällt. Er wird das uns mitteilen. Und dann kommt sein Frieden in unser Herz. Und dann kommt dieses: Mein Sohn, ich freue mich über dich. Halleluja. Gott möchte mitteilen, wie er uns sieht. Gott möchte mitteilen, einfach, dass er sich an uns freut. Aber wenn wir Gott nicht kennen, wir schauen auf unsere Werke und wir sagen: Quatsch, Gott kann sich nicht an mir freuen. Guck dir mal an, was ich für ein Kerl bin. Guck mal, was ich mache. Und wir begreifen gar nicht, wie das Herz des Vaters ist. Er sagt nicht, ich freue mich an allem, was du tust. Er sagt, ich freue mich über dich. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Nachdem er sich ausgiebig gefreut hat und du endlich dich freust, dass er sich freut, dann sagt er, du, und jetzt wollen wir mal über ein paar Sachen reden, die ich dir abgewöhnen werde. Aber du kannst eine Heiligung ohne Geborgenheit und ohne bedingungslose Annahme wird ein Krampf werden. Das kannst du aufschreiben. Eine Heiligung ohne die Erfahrung der bedingungslosen Annahme wird ein Krampf werden. Weil wir dann doch klammheimlich versuchen, uns zu verbessern, um endlich ihm zu gefallen. Aber es ist genau andersrum. Wir gefallen ihm. Er hat Ja zu mir gesagt, er ist begeistert über mich. Er hat mich angenommen. Und deswegen wächst in mir der Wunsch, ich will ihn erfreuen. Und darum tue ich Dinge raus aus meinem Leben. Darum reinige ich mein Leben. Das ist der Unterschied zwischen Leistung, zwischen Anstrengung in eigener Kraft und Gesetzlichkeit und einer Heiligung, die wirklich aus der Liebe herauskommt. Gehen wir zu Epheser Kapitel 4. Und hier sehen wir auch wieder Paulus, der Apostel, unter der Prägung und Führung des Heiligen Geistes. Und er sieht, dass es alles ein Ziel hat. Er sieht, dass etwas gebaut wird. Er redet hier von den verschiedenen Diensten, die der Herr gibt, als Geschenk an die Gemeinde: Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Vers 12, Epheser 4, Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Erbauung, dieses Wort bedeutet, ein Haus wird gebaut. Ein Haus wird gebaut. Das Haus des Herrn, das Haus für seine Gegenwart, das Haus, wo seine Herrlichkeit wohnen wird, haben wir gestern schon erwähnt, Epheser 2, Vers 22. Ja, 22, eine Behausung Gottes im Geist. Und diese verschiedenen Dienste, die sollen arbeiten, die sollen wirken und sie bauen das Haus des Herrn. Bis, Vers 13, wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Paulus glaubt, wenn diese Dienste arbeiten, dann wird es auf ein Ziel zugehen. Und dieses Ziel ist die Mannesreife, das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Das heißt, all das, was Christus ist, was er ist und was er kann, sein Wesen, sein Charakter und seine Macht, wird manifestiert werden durch die Gemeinde. Nicht durch den Superstar, sondern durch die Gemeinde. Und jeder hat eine Aufgabe und jeder hat einen Platz und jeder hat eine Funktion und jeder trägt dazu bei. Aber alle zusammengenommen sind Christus. Und alle zusammengenommen wirken das, als wäre Christus leibhaftig unter ihnen. Das ist das Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Und das wird kommen. Das wird kommen. Wenn du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen, dann geh zurück zur Apostelgeschichte. Und da ist es so gewesen. Du kannst lesen, ich glaube, es ist Kapitel 5. Vers 16. Es kamen auch die Menschen aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Warum haben sie die gebracht? Weil sie gewusst haben, wenn ich die dahin bringe, werden die geheilt. Alle wurden geheilt. Alle wurden geheilt. Warum? Weil Christus unter ihnen war. In den Evangelien liest du, alle Menschen, die wegen Heilung zu Jesus kamen, wurden geheilt. Hast du das schon mal gesehen? Alle Menschen. Da war nicht ein einziger, den Jesus nach Hause geschickt hat. Mit solchen religiösen Sprüchen wie, das ist dein Kreuz. Nimm dein Kreuz, sei gesegnet, freu dich. Du darfst die Krankheit zur Ehre Gottes tragen. Niemals hat Jesus solchen religiösen Müll abgelassen. Niemals. Alle, die wegen Heilung zu Jesus kamen, wurden geheilt. Alle. Und heute die Theologen diskutieren über Heilung und darf man das wirklich sagen, dass Heilung Teil der Erlösung ist. Ich sage, meine Güte, lass uns doch mal sagen, was die Bibel sagt. Und in der Apostelgeschichte siehst du, sie haben die Leute gebracht von den umliegenden Städten und Dörfern und alle wurden geheilt. Und das war zu einer Zeit, als Christus schon im Himmel war. Weil Raum war für die Fülle Gottes. Und so wie es begonnen hat, wird es auch enden. So wie es begonnen hat, wird es enden. Nur weltweit und in noch einer größeren Dimension. In Haggai gibt es die Prophetie, die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Und ich glaube, dass es sehr wohl berechtigt ist, unter der Inspiration, unter der Führung des Heiligen Geistes, diesen Vers auch zu nehmen in Bezug auf Apostelgeschichte und das Ende der Gemeinde. Die Herrlichkeit des zweiten Hauses wird größer sein als die des ersten. Und Gemeindeleben ohne diese Vision, dass wir auf etwas zusteuern, ohne diese Sicht, das wird am Ende kommen, muss in Routine ersticken. Und darum ist es so notwendig, dass wir selber für uns diese Vision immer wieder klar haben und lebendig haben und vor Augen haben. Und es kommt durch das Wort Gottes. Es kommt, indem wir hineinschauen in all diese vielen verschiedenen Prophetien, die wir haben. In Apostelgeschichte 3 heißt es, Christus kommt nicht eher zurück. Er muss im Himmel behalten werden bis zur Wiederherstellung aller Dinge. Alles, wovon die Propheten geredet haben, muss kommen. Alles. Und die Propheten haben von einer herrlichen Gemeinde geredet. Es muss kommen. Und wenn das nicht kommt, kann Christus nicht wiederkommen. Erst muss diese herrliche Gemeinde kommen. Und dann wird er kommen. Und weil wir nicht dieses Ziel haben der herrlichen Gemeinde, weil wir dafür nicht wirklich kämpfen, haben wir auch so wenig Glauben und Erwartung an die Wiederkunft des Herrn. Diese Dinge hängen zusammen. Weil vor der Wiederkunft des Herrn muss die Gemeinde herrlich werden. Und deswegen muss das verkündigt werden. Was nicht verkündigt wird, wird nicht geglaubt. Was nicht geglaubt wird, dafür ist man nicht bereit zu kämpfen. Erst kommt das Wort, dann kommt der Glaube, dann kommt die Tat. Und das muss verkündigt werden. Und du bist hier nicht nur für dich, um ein bisschen Ermutigung zu haben, sondern dass das einfach tiefer in dich hineingesenkt wird und in dir verwurzelt wird. Und dann gehst du los und du verkündigst das. Du sagst, ja, aber niemand gibt mir eine Kanzel. Aber niemand hindert dich, mit anderen Gläubigen zu sprechen. Halleluja. Und da verkündigst du. Und da sagst du, komm, wir setzen uns mal hin. Und ich zeig dir mal die herrliche Gemeinde am Ende der Tage. Was ist denn das für ein Thema? Noch nie von gehört. Sagst du, prima, danke für die Frage. Hast du 2 Stunden Zeit? Komm, setz dich hin. Und dann blättert ihr durch die Bibel. Und da sind so viele Prophetien, so viele Dinge, die einfach von dieser Gemeinde am Ende der Tage sprechen. Und ihr geht durch das Wort Gottes und du lehrst Menschen, wie sie sich verwurzeln können in göttlichen Wahrheiten. Indem sie dabei bleiben, indem sie das Wort beten, indem sie erklären, Gott, das ist die Wahrheit, so wird es sein, ich glaube dir. Und ich werde Teil von diesem Ganzen sein. Und gib mir die Energie, gib mir die Kraft, dafür zu kämpfen und dafür zu leben. Und immer wieder zurückzugehen zu diesen Dingen und dieselben Dinge immer wieder zu betrachten. Lass uns nicht denken, weil wir es mal gehört haben, dann ist das abgehakt. Sondern das muss tiefer gehen und tiefer gehen und tiefer gehen. Und wenn der Brunnen der Offenbarung fließt, dann ein Bibelvers gibt Energie frei den Rest deines Lebens. Du kannst immer wieder zu den gleichen Versen zurückgehen und das Leben fließt. Die Kraft ist da, die Vision wird wieder neu geschärft. Und du wirst wieder neu motiviert und sagen, das ist es, darum geht es. Und wenn Gott ermutigt ist, trotz der Situation, wie sie jetzt ist, und wenn sein Leben in mir ist, dann muss es einen Weg geben, wie ich auch lerne, ermutigt zu sein. Und zu sagen, er glaubt dran, also ich glaube dran. Es wird kommen. Es wird kommen. Und da kommt dann diese Kraft, die nicht von dieser Erde kommt. Diese Motivation, die nicht daher kommt, dass schon 3/4 der Sache zu sehen ist. Sondern die Motivation, die kommt, weil Gott es sieht. Weil Jesus dafür gekommen ist. Und wir nehmen unseren Platz ein. Und das ist der Punkt, wo wir dann reagieren. Ich habe am Anfang begonnen, gestern, mit Jesaja 60. Steh auf und werde Licht. Denn die Herrlichkeit des Herrn kommt. Auf diese Botschaft, die Herrlichkeit des Herrn kommt, muss man reagieren. Wenn wir nicht reagieren, haben wir sie gehört, war auch ganz nett, aber es entgleitet uns, es bleibt nichts hängen. Auf die kommende Herrlichkeit, die verheißen ist, müssen wir reagieren. Und das beschreibt dort Jesaja, steh auf und werde Licht. Später werden wir mehr dann von diesem zweiten Teil hören, aber aufstehen, was bedeutet aufstehen? Aufstehen heißt, ich akzeptiere den Status quo nicht mehr. Ich sage nicht, das, was jetzt hier so ist, mit leichten kosmetischen Veränderungen, das ist, was wir in Zukunft haben werden. Aufstehen heißt, ich lasse das alles hinter mir, ich trete heraus aus Passivität, ich trete heraus aus, naja, ich weiß nicht, das klingt zu positiv, ob das jemals kommen wird. Ich kann mir das nicht denken. Naja, aber ich warte mal ab. Gott sucht keine Abwarter, Gott sucht Kämpfer. Gott sucht Kämpfer. Und in dir durch Hingabe an Wahrheit wird die Gesinnung eines Kämpfers entwickelt. Man wird nicht als Kämpfer geboren, sondern diese Mentalität wächst, indem wir lernen zu reagieren auf das Wort. Und wir sagen, Gott ist hingegeben an diese Vision. Hier bin ich. Ich höre den Ruf Gottes. Gott ruft Menschen, die auf diese Art und Weise sich hingeben. Komm, das schaffen wir noch ganz schnell. Jesaja 62. Das kriegen wir noch hin. Um Zions willen will ich nicht schweigen. Um Jerusalems willen will ich nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit hervorbricht wie Lichtglanz. Und sein Heil wie eine Fackel brennt. Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Bitte hier, ähnlich wie Psalm 102, ein Handeln Gottes und danach die Reaktion der Nationen. Vers 6, jetzt lasse ich das aus hier, Vers 6. Auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt. Den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Jawohl, Jerusalem, auch die Stadt Jerusalem, wird dieses geistliche Zentrum werden. Aber es ist auch ein Bild für die Gemeinde. Und erst wenn die Gemeinde in die Fülle der Herrlichkeit hineinkommt, dann zum Schluss wird dann die Stafette übergeben und dann wird Israel auch in diese Dinge hineinkommen und sie werden die Erfüllung dieser Verse haben. Und Gott sagt, er ist hingegeben und er wird nicht schweigen, sondern er wird reden und reden und reden. Und dann hat er Menschen, die er inspiriert hat und getroffen hat mit seinem Wort. Und was tun die? Die reden und die reden und die reden und die reden. Sie erinnern Gott an sein Wort. Das heißt, sie nehmen Verheißungen, sie erscheinen vor Gott immer wieder, immer wieder, immer wieder und sagen, Gott, du hast versprochen, dass du das und das tun wirst. Hier sind wir, wir erinnern dich, tu das, was du versprochen hast, was du tun wolltest. Und das nennt man Gebet. Gebet ist nicht, ich wünschte gerne, ich hätte und ich möchte gerne und du denkst dir irgendwas Nettes aus. Gebet ist, du sagst Gott, was er dir gesagt hat, was du ihm sagen sollst. Das ist Gebet. Du bringst vor Gott die Verheißung Gottes und du erinnerst Gott. Du sagst, wieso erinnern? Ja, hat er das denn alles vergessen? Muss ich ihn jetzt erinnern oder wie ist das jetzt? Nein, indem du diesen Lebensstil lebst, legst du dich selber fest. Du erinnerst dich. Du behältst dich in einer Position, wo du ständig dran bist, wo du ständig das Gott vorlegst, wo du sagst, Gott, du hast es gesagt, du wirst es tun, ich glaube dir. Das ist Gebet. Und wenn wir das anfangen zu tun, kommt ein Geist des Gebetes, dann kommt strategische Fürbitte, dann kommt etwas in Gang, das diese Entwicklung enorm beschleunigen wird. Und Gott fängt an, Gebetshäuser zu machen. Gott fängt an, Menschen diese Gebetslast zu geben und sie zu sagen, hey, bete nicht für die nächste Landtagswahl und für den kranken Dackel von Oma Schulze und dies und das und jenes, sondern fang an zu beten für die Wiederherstellung der Gemeinde. Das ist das Ziel und da ist der Bürgermeister und die Landtagswahl und der kranke Dackel alles mit eingeschlossen. Erst geht es um die Gemeinde. Wenn die Gemeinde ist, der Rest wird von alleine sich klären. Verstehst du? Das ist, worum es geht. Und Gott ruft Wächter auf die Mauer. Gott ruft Menschen, die diese Vision haben und die sagen, hier bin ich und ich werde Gott keine Ruhe mehr lassen. Ich werde vor ihm sein und ich werde ihn erinnern an sein Wort. Ich werde das Wort vorhalten. Und werde Gott sagen, er wird tun, und ich gebe ihm die Ehre, er ist treu, er wird tun, was er versprochen hat. So kommen Kräfte in Gang, die die Gemeinde aus der Lethargie, aus dem Sumpf und aus der Anpassung dieser Welt herausholen werden in diesem Prozess der Veränderung und des Auferbauens des Leibes Christi. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist uns motivierst, dass du durch den Heiligen Geist uns ziehst, Wächter zu werden. Und wir sagen, hier sind wir. Wir wollen kämpfen für das, wofür du kämpfst. Wir wollen glauben an das, woran du glaubst. Und wir wollen uns nicht mehr unterkriegen lassen von Entmutigung und Resignation und von dem Rest von all diesen Dingen, sondern wir wollen sagen, du bist Gott. Du bist treu. Du hast Verheißung gegeben. Und wir werden unseren Platz einnehmen. Und wir kämpfen für eine Brautgemeinde. Wir kämpfen für die Erfüllung dieser Prophetie. Wir kämpfen, dass geschieht, was du schon längst beschlossen hast. Wir danken dir für den Heiligen Geist, dessen Energie und Treibstoff niemals aufhören wird. Und das wird uns motivieren. Das wird unsere Schubkraft sein. Halleluja. Wir danken dir, dass du uns in dieses unablässige Gebet hineinbringen wirst. Amen. Amen.